Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute mit einem Klartext zum AI Act. Wir rekorden am 23. Juni 2025. Ich bin Alexander Weichselberger, kurz Weixi, und heute im Homeoffice. Zugeschaltet ist Alexander Lewisch, der sich bei uns als Testexperte und Testmanager mit vielen Themen auseinandersetzt, aber auch mit Themen, die nicht immer im Testkontext zu sehen sind und für heute relevant. Er hat sich im letzten Jahr intensiv mit dem AI Act auseinandergesetzt, dazu auch mehrere Artikel geschrieben und er hat auch unternehmensintern ein Training dazu aufgesetzt. Aber bevor wir ins Detail gehen, lieber Alex, herzlich willkommen und wo bist du gerade?
Hallo Weixi, vorweg danke für die Einladung zum Podcast. Das freut mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ich befinde mich derzeit im Büro von Sequis. Konkret sitze ich gerade in einer unserer schicken Meetingboxen, weil ich noch vor wenigen Minuten an einem Meeting in einem unserer aktuellen Projekte teilgenommen habe.
Gut, gehen wir weiter in das Thema hinein. Also seit August 24 ist er in Kraft und ab Februar 25 gibt es die ersten Verbote. Der AI Act der Europäischen Union. Dieses Gesetz wird die Art und Weise, wie Unternehmen und wir alle mit künstlicher Intelligenz, also kurz KI oder hier in diesem Podcast AI, wie wir es mit AI umgehen, grundlegend ändern. Was genau auf uns zukommt, welche Chancen und Herausforderungen damit verbunden sind und was österreichische Unternehmen jetzt wissen müssen, das klären wir in der heutigen Folge. Lieber Alex, dennoch, was hat gerade dich dazu bewegt, den AI Act zu analysieren?
Also abgesehen von meiner Neugier für viele Dinge und Bereiche, wie du ja weißt, habe ich schon länger darüber nachgedacht, wie der Einsatz von AI unser aller Leben beeinflussen und verändern wird. Ich habe immer unter dem Aspekt ethischer Fragen darüber nachgedacht und auch über verschiedene ethisch-philosophische Strömungen, wie zum Beispiel der Roboterethik oder dem Post- und Transhumanismus. Aber für mich war spannend, dass die EU so quasi der erste große Global Player ist, der versucht, ein wegweisendes und weltweit erstes Gesetz auf den Weg zu bringen, eben um die künstliche Intelligenz, eben AI, zu regulieren. Leider ist es halt so, dass in der Öffentlichkeit EU-Gesetze und Regeln und andere Bestimmungen meist eher negativ wahrgenommen werden. Und das ist dem geschuldet, dass meist die Medienberichterstattung meistens die skurrilen und fragwürdigen Regelungen, wie zum Beispiel die Krümmung der Banane oder so, in den Vordergrund rücken. Und andererseits die Haltung der vielen Staatschefs der im EU-Rat, die dann nach Brüssel fahren und dort zustimmen und in der Heimat dann eher negativ Stimmung machen und gegen die Entscheidung. Ja. Und in den letzten 10 Jahren sind eben eine Vielzahl von Verordnungen zum Schutz der Grundrechte und der Sicherheit und vor allem im Fokus die Datensicherheit der EU-Bürger erlassen worden. Und das hat schon 2016 begonnen mit der Datenschutzgrundverordnung, um eben die Daten zu schützen. Das ging dann weiter, da gab es dann den Digital Service Act 22, den Digital Markets Act und eben auch die Datenverordnung, den Data Act. Und der AI Act ist sozusagen in dieser Reihe jetzt ein neuer Punkt, um eben die Daten zu schützen, um die Leute zu schützen, um die Bürger zu schützen. Und das ist mehr oder weniger auch diese Verordnungen bilden im Bereich der Digitalisierung eben sozusagen das Rückgrat der europäischen Digitalstrategie und prägen letztlich die Art und Weise, wie wir mit digitalen Diensten und Technologien umgehen, wie sie genutzt werden. Und diese Verordnung zielt eben darauf ab, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Innovation, Wettbewerb und eben ganz im Fokus der Schutz der Grundrechte und Werte.
Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, es geht um Schutz und um Rechte und ähnliche Dinge. Können wir da ein bisschen ins Detail gehen? Also der AI Act aus meiner Sicht ist ja so das erste Gesetz weltweit zu diesem gesamten Thema. Aber im Kern geht es ja darum, wenn du eben Schutzmechanismen und so weiter immer in den Vordergrund bringst, geht es im Kern darum, der AI oder der Nutzung oder den Möglichkeiten der Schranken zu setzen und nicht alles zu erlauben. Ist ja wie bei der DSGVO analog, wo wir auch gesagt haben, ich darf auch nicht mit den Daten, die ich bekomme als Betreiber, alles machen, sondern muss halt bestimmte Grundregeln einhalten. Mich würde mehr dann jetzt mal interessieren, was passiert, wenn so eine AI diskriminiert, manipuliert oder sogar Leben gefährdet? Das ist im Kern das Thema. Also welche AI-Anwendungen würdest du sagen, werden in Europa auf Basis dieses AI-Acts limitiert bzw. sogar komplett verboten.
Der AI-Act sieht ganz klar vor, weil er einen risikobasierten Ansatz verfolgt und die AI-Anwendungen in vier Kategorien eben unterteilt, in eben unannehmbar, sprich verboten. Die sind seit Februar 2025 auch verboten. Dann gibt es welche mit hohem Risiko, mit begrenztem Risiko und mit minimalem Risiko. Und die EU hat sich entschlossen, mit Februar 2025 eben bestimmte AI-Systeme jetzt schon zu verbieten. Und da geht es wirklich darum, dass die bilden eine klare Bedrohung für die Sicherheit, ja, für die Lebensgrundlagen und die Grundrechte der Menschen.
Also da Beispiele dafür?
Ja, gerne. Beispielsweise, man kennt das aus China. In China gibt es das System des Social Scoring. Ja, das ist eben durch staatliche und private Akteure werden die Leute überwacht. Also das ist bei uns auf der Liste der verbotenen AI-Systeme. Auch Profiling, also zur Risikobewertung natürlicher Personen. Ja. Was noch verboten ist, sind KI-Systeme, die jetzt menschliches Verhalten manipulieren und täuschen. Ja. Also quasi dessen freien Willen beeinflussen. Ja. Und so unterschwellige Botschaften transportieren. Ja. Und eben Leute die Situation und die Schutzbedürftigkeit von Personen ausnutzen. Ja. Was auch wichtig ist, was verboten ist, sind die biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme. Sprich Gesichtserkennung, ja, im öffentlichen Raum durch Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel, eben zur Strafverfolgung. Ja. Da gibt es eben sehr, sehr strenge Ausnahmen, wenn eben mit richterlichem Beschluss, also da muss was dahinter stehen, dass man das wirklich durchführen darf. Auch Kategorisierungssysteme, ja, biometrische. Überhaupt die Gesichtserkennung durch ungezieltes Auslesen von Gesichtsbildern, ja, Überwachungsaufnahmen, also alle diese Dinge, wo man eine Gesichtserkennungsdatenbank zum Beispiel erstellen möchte. Also diese Dinge sind alle verboten. Und was auch wichtig ist, und das betrifft uns vielleicht als Arbeitnehmer sehr, auch zur Ableitung oder Erkennung von Emotionen, ja, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen. Also es ist ein ganzes Bündel an AI-Systemen, die jetzt schon verboten sind.
Okay, das heißt, das ist also eine Applikation, die mir darstellt und bewertet, ob du glücklich bist oder nicht glücklich bist, wenn du bei uns bist. Das wäre aus deiner Sicht verboten. Meine Sicht auf das ganze Thema ist ja, wir sind ja, was die AI betrifft, ja grundsätzlich begeistert. Ja, also das schafft viele, viele neue Möglichkeiten und das ist natürlich gut. Aber ich denke, es ist wie bei den dürrenmatschen Physikern, man muss das Ding an die Leine nehmen, ja. Einerseits. Andererseits schon noch die Sicht, dass diese Technologie, und wir erleben das hier laufend, was es da für Neuigkeiten gibt, diese Technologie entwickelt sich ja rasant. Ist da aus deiner Sicht nicht so ein Gesetz wie der AI-Act nicht schon bei der Verabschiedung wieder veraltet? Wie kann man da einen Rechtsstatus, einen Rechtsrahmen richtig halten, dass das also immer passend ist und adäquat ist, nicht dass die Technologie uns da davon trabt? Was würdest du da meinen?
Es ist sicherlich so, dass der AI-Act einfach ein wichtiger Aspekt jetzt ist, um dieses galoppierende Pferd, um in der Metapher zu bleiben, einzufangen. Ja? Also es geht jetzt nicht darum, dass man Innovation oder diese Technologie einschränken möchte, ganz im Gegenteil. Es geht wirklich darum, dass man die Innovation fördert, ja? Aber immer unter dem Gesichtspunkt, dass die Bürgerrechte geschützt bleiben. Ja? Also es geht wirklich darauf, dass die Grundrechte und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Umgang, ja, mit AI gesichert und gestärkt werden. Ja? Es ist zwar so, dass da keine wirklichen neuen Grundrechte geschaffen werden, ja? Aber es ist eben unter anderem, wie ich schon erwähnt habe, eben, dass gewisse KI-Systeme verboten werden, die Bürgerinnen einfach Recht auf Transparenz haben. Das heißt, wenn sie mit KI kommunizieren, muss das ganz klar dargelegt werden, dass sie mit KI kommunizieren, zum Beispiel mit einem Chatbot etc. Und dass sie auch wissen, wenn KI-Dinge generiert werden, ja, Bilder, Audio, Videos etc., die sogenannten Deepfakes, dass das auch so gekennzeichnet ist. Also es kann nicht sein, dass die Leute dann einfach darauf hereinfallen, dass Nachrichten, News oder bestimmte Bilder einfach KI generiert werden und so ein falsches Bild zeigen. Und ein wichtiger Aspekt ist auch, dass, und das finde ich sehr gut, dass gerade im Bereich der Hochrisiko-AI sozusagen eine menschliche Aufsicht immer das letzte Wort hat. Ja? Und die wirklich darauf schaut, dass das nicht eben so quasi selbstständig Entscheidungen treffen kann. Und sehr wichtig ist auch, dass auch die Leute ganz einfach, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Recht auf Beschwerde und Rechtsbehelf haben. Also da gibt es einen eigenen Artikel dafür, der ihnen dieses Recht zusichert. Ja. Und wie gesagt, es geht vorwiegend, dass die Leute auch vor Diskriminierung, vor Voreingenommenheit geschützt werden. Ja. Und da sieht man auch diese Verbindung mit der Datensicherheit zur DSGVO sehr, sehr stark.
Ich denke, das wird auch ein bisschen so sein, wie es bei der DSGVO auch war. Da hat man am Anfang viele Erwägungsgründe diskutiert, man hat in den Raum gestellt, was die Gesetzeslage ist. Aber alle sind immer da gestanden und gesagt, das Ding ist eigentlich nicht komplett, weil es beantwortet viele Fragen nicht. Und ich denke, auch hier den Rechtsrahmen zu halten, bedeutet ja letztlich, dass wir einfach dadurch, dass die Rechtslage diskutiert wird und dass es halt noch konkrete und Konkretisierungen geben wird, dass wir damit das einfach auch aktuell halten können. Ich denke, das ist schon ein wesentlicher Zugang in dieser Art, weil AI ist ganz neu. Was weißt du, was weiß ich, was da in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt? Und in diesen kurzen Abschnitten muss man das ja nahezu diskutieren. Ich denke einfach dadurch, wenn es Konkretisierungen gibt, die dann gerichtlich ausgefochten werden, dann wird man auch immer wieder schauen können, dass man den Rechtsrahmen möglichst aktuell hält, damit dieses Gesetz auch weiterhin passend wird. Aber wie gesagt, ich bin hier grundsätzlich positiv, ich freue mich schon total auf die vielen Neuigkeiten und Möglichkeiten, die diese AI-unterstützten Applikationen uns geben, aber man darf sie natürlich nicht überfahren lassen von dem ganzen Thema. Können wir da mal einfach irgendwo ein bisschen einen Haken dran machen im Sinne von Klarheit? Der AI-Act, hast du ja gesagt, stärkt unsere Rechte als Bürgerinnen und Bürger. Und vergleichbar wie bei der DSGVO erhalten wir eine Vielzahl von konkreten Rechten, die diese Transparenz, Sicherheit, Fairness und so weiter gewährleisten. Von welchen neuen Rechten sprechen wir da eigentlich? Was kommt durch den AI-Act auf mich zu? Was genau?
Also wie gesagt, im Vordergrund steht eben der Schutz vor, wie ich schon gesagt habe, Diskriminierung. Ja? Also dass bestimmte Praktiken einfach nicht erlaubt sind. Auch diese Bereiche der Bias, diese sogenannte diese Voreingenommenheit, dass man die ausschließt. Also das ist in unterschiedlichen Bereichen, ob das im wirtschaftlichen Bereich ist oder man stelle sich nur vor, zum Beispiel eine Personalapplikation trifft auf Entscheidungen aufgrund von falschen Daten, ja, oder ist eben durch diese Bias, durch diese Verzerrungen beeinflusst, ja. Das heißt, diese Dinge sollten wirklich weitgehend ausgeschlossen werden, ja. Wie gesagt, Transparenz, dass die Leute immer wissen, womit sie zu tun haben.
Lass mich da kurz einhaken. Kann ich jetzt im Sinne der Transparenz bei einem Betreiber jetzt anklopfen und sagen, sag mal, was du machst? Was ist denn mein konkretes Recht?
Also ich habe immer das Recht, nachzufragen. Ja? Also das ist überhaupt kein Thema. Also ich kann mich immer sozusagen darauf stützen, dass ich verlangen kann, okay, wenn ich den Eindruck habe, also wenn es jetzt nicht ausgezeichnet ist und ich kann sagen, okay, ich habe den Eindruck, ich kommuniziere dann nicht mit einer Person, mit einem Menschen, sondern ich bekomme da Informationen oder Nachrichten oder Antworten, die etwas merkwürdig sind, kann ich immer darauf pochen, weil die Unternehmen das die Pflicht haben, ja, diese Transparenz zu gewährleisten. Das heißt, es gibt auch eine Marktüberwachungsbehörde, das heißt, dort kann ich mich kann ich nachfragen, beschweren. Es gibt eine nationale Stelle, das ist bei uns der RTR, der einfach für Fragen, für Beschwerden etc. zuständig ist in Österreich. Und diese Rechte habe ich als Bürger. Ja? Also ich muss, sagen wir so, AI nicht über mich ergehen lassen, ohne dass ich informiert werde.
Ja, ich denke, es sind auch die Beispiele, die du vorher genannt hast, die sind natürlich auch sehr stark in der DSGVO-Diskussion immer schon gewesen. Auch da hat man gesagt, es darf zu keinem automatischen Scoring kommen oder zu einer Kreditbeurteilung oder Ähnliches. Da muss wer draufschauen. Und jetzt habe ich halt einfach technisch, so würde sich jetzt für mich subsumieren, einfach mehr Möglichkeiten, um da Scorings zu machen, also jetzt von der quasi Firmenseite oder applikatorischen Seite her. Und wichtig ist, dass das halt, dass ich halt Rechte habe. Ja? Und ich auch auf ein gewisses Niveau von Vernunft, sage ich mal, in der Anwendung auch ausgehen kann. Ja, wenn ich jetzt so die paar Jahre zurückdrehe, wie die DSGVO gekommen ist, haben natürlich die Firmen alle aufgestöhnt und gesagt, bist du narrisch, da kommt jetzt Sachen, da müssen jetzt Dinge gemacht werden. Das wird einfach total schwer. Jeder hatte das Einsehen gehabt, dass die dass die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt kommen sollen. Das ist auch grundsätzlich gut. Ja. Aber es ist halt nicht so, es ist eher als ein zu viel und weniger ausgewogen und sinnvoll interpretiert worden. Das heißt, aus Unternehmenssicht, was muss ich da als konkret tun, wenn ich KI einsetzen oder sogar entwickeln will, also Lösungen mit KI entwickeln will? Auf was muss ich da achten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Es ist nämlich so, es gibt keine Universallösung, keine Einheitslösung. Ja. Denn die Anforderungen hängen stark davon ab, welche Art von KI ein Unternehmen einsetzen und entwickeln möchte. Ja. Und deswegen gibt es auch diesen risikobasierten Ansatz. Das ist eben entscheidend für die ersten Schritte auf der To-Do-Liste. Und egal, ob man jetzt KI oder AI nur nutzt und selbst entwickeln will, ja, gibt es ein paar Punkte, die jetzt ein guter Startpunkt, ein Anhaltspunkt für jedes Unternehmen sind. Ja. Also wie gesagt, das Unternehmen sollte wirklich das Verständnis des AI-Acts haben, ja, mit den Prinzipien sich vertraut machen. Also das ist unerlässlich, weil da steht wirklich alles genau geregelt drinnen. Dann eine Bestandsaufnahme. Eine Bestandsaufnahme der aktuellen und geplanten AI-Nutzung. Ja, also für welche Zwecke? Also wer ist der Nutzer und wer entwickelt das? Dann eben diese Risikobewertung, wie ich schon gesagt habe. Eben die Bewertung auch vom potenziellen Risiko, ja, jedes identifizierten AI-Systems. Ja. Und was ganz wichtig ist, was ich den Unternehmern auch raten würde, man sollte die Verantwortlichkeiten klären. Ja. Also man sollte wirklich eine interne Struktur aufbauen und die internen Verantwortlichen benennen. Ja. Und so allgemein kann man sagen, allgemeine Empfehlung vielleicht für Unternehmen ist auch, dass man so interne Richtlinien entwickelt, ja, um eben einen verantwortungsvollen Umgang mit AI zu gewährleisten. Was ganz wichtig ist, und das ist auch ein Punkt, der auch im AI drinsteckt, die Schulung für Mitarbeiter, ja, im Hinblick auf die Anforderungen des AI-Acts, ja, um eben diesen verantwortungsvollen, fairen Einsatz von AI auch gewährleisten.
Was darf ich mir da vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich muss eine Schulung für AI machen? Also dass ich das Lösung kurz vorstelle und sage, Leute, so müsst ihr das bedienen, das muss ich eh sinnvollerweise immer machen. Aber was muss ich jetzt speziell bei Mitarbeitern dann noch draufsetzen, damit die diesen Wissens oder diese Informationen haben, die da aus dem AI-Act heraus relevant sind? Worum geht es da genau?
Also wie gesagt, das ist, es gibt eine Aufforderung, dass Mitarbeiter geschult werden muss. Und das hängt halt wirklich sehr, sehr stark vom AI-Einsatz ab und auch welches AI-System das ist. Das kann sehr niederschwellig sein, dass man einfach den Umgang damit lernt, also dass man ein gewisses technisches Verständnis hat, wie AI funktioniert. Ja? Also das kann von einem sehr, sehr einfachen Zugang sein bis zu, natürlich in IT-Unternehmen gibt es ganz andere Anforderungen. Also da ist der technische Know-how viel wichtiger. Man sollte die rechtlichen Aspekte kennen. Das heißt, wo sind die Risiken, ja, und welche Sanktionen gibt es und welche Probleme können auftreten, wenn da vielleicht ein Problem auftritt. Was auch ist, den ethischen Aspekt. Also man sollte immer diese Grundrechte und den Schutz für die Bürgerinnen und Bürger immer im Hinterkopf haben. Und das ist so ein Paket an Dingen, die, wie gesagt, abhängig von der Anforderungen im Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich gestaltet werden können, diese Schulungen. Und aber wie gesagt, das ist eine Verpflichtung. Ja? Also die Mitarbeiter müssen das, jeder, der mit AI umgeht, ja, oder AI nutzt, ja, sollte darüber Bescheid wissen.
Kurze Werbung in eigener Sache. Der AI-Act steht vor der Tür und bringt neue Pflichten und Herausforderungen mit sich. Aber keine Sorge, wir haben die Lösung für Sie, damit Sie sich optimal darauf vorbereiten können. Unsere praxisorientierte Schulung macht Sie fit für die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir beleuchten nicht nur die Theorie, sondern geben Ihnen auch konkrete Tools an die Hand. Wie zum Beispiel das Technologie-Briefing. Verstehen Sie KI-Systeme und ihre Funktionsweise endlich ganz einfach. Wir liefern Ihnen fundierte Praxisempfehlungen. Oder auch die rechtliche Analyse. Wir entschlüsseln den AI-Act für Sie, erfahren Sie alles über Ihre rechtlichen Pflichten und die verschiedenen Risikoklassen, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Oder auch ein Umsetzungstoolkit. Wir stellen Ihnen sofort einsetzbare Vorlagen, bewährte Methoden und Templates zur Verfügung, damit Sie AI effizient in Ihrem Unternehmen implementieren können. Unser Ansatz: Wissenstransfer aus der Praxis für die Praxis. Sichern Sie sich nachhaltige Kompetenz und rechtliche Sicherheit für Ihr Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.sequiz.com. Bleiben Sie am Puls der Zeit und machen Sie Ihr Unternehmen AI-fit.
Okay, verstehe. Das ist natürlich jetzt wieder ein Aufwandstreiber. Nicht, also ich, hurra, hurra, ich möchte jetzt ChatGPT oder Gemini oder sonst irgendwas bei mir im Unternehmen einsetzen. Und jetzt habe ich schon die erste Hürde, indem ich diesen AI-Act natürlich entsprechend einhalten muss, weil es ordentliches Unternehmen nehmen natürlich Rücksicht auf Verordnungen. Da kommt halt wieder so ein bisschen die Diskussion, die wir auch schon hatten bei der DSGVO, so wiederum aus Unternehmenssicht. Machen wir uns durch den AI-Act nicht ein bisschen die Innovation kaputt? Haben wir nicht wieder mehr Aufwand, insbesondere im Vergleich einerseits mit der USA und China andererseits? Wie würdest du das beantworten? Ist das eine Chance oder ist das ein Problem?
Ich fürchte, das ist eine der am heißesten diskutierten Fragen im Kontext dieser Verordnung. Das war ähnlich, wie du gesagt hast, bei der DSGVO-Verordnung auch. Es wird am Anfang, gibt sehr, sehr viele Bedenken und Befürchtungen. Und es gibt da natürlich Argumente, die sehen, okay, das wird ein Regulierungsaufwand. Da kommen Kosten auf uns zu, die wir eigentlich nicht tragen wollen. Auch die Kosten, was die Compliance-Fragen betrifft. Also man muss da in Personal, Software, Prozesse investieren, ja, um die Anforderungen erfüllen zu können. Also dieses Argument gab es immer. Aber wenn ich daran denke, wie die DSGVO sich dann entwickelt hat, dass die Leute und die Unternehmen gemerkt haben, hey, das ist was Sinnvolles, ja. Das hat uns eigentlich nicht geschadet, ja, und hat uns im Gegenteil ja wirklich einen Vorteil verschafft, ja, wenn ich da an die USA denke. Die USA verfolgen jetzt zum Beispiel, die haben jetzt also keine wirkliche Regelung, ja. Die verfolgen wie immer diesen marktorientierten Ansatz, ja, mit weniger umfassenden Regulierungen. Der Fokus ist mehr oder weniger so freiwillige Standards, ja, so kleine Richtlinien und das sehen Sie so selbst als Geschwindigkeitsvorteil bei der Entwicklung und Skalierung von AI-Produkten. In China wieder auf der anderen Seite, die haben sehr wohl Regulierungen, ja, aber aus völlig anderen Gründen, ja, weil da geht es darum, die staatliche Kontrolle zu sichern, ja, eben Social Scoring etc. Also genau diese schnelle Entwicklung von KI zwar zu fördern, das sind wir gleich, aber natürlich durch dem Prinzip der Überwachung. Man hat auch die Bedenken, man hört immer wieder von Unternehmen, ja, das könnte sein, dass Talente abwandern und Investitionen abwandern, weil die Leute sagen, okay, das ist zu kompliziert und zu teuer. Ja, diese Argumente wird es immer geben, ja, aber letztendlich auch bei der DSGVO hat man dann später erst gesehen oder später erst erkannt, wie wichtig das eigentlich ist, vor allem im Umgang mit Anbietern aus den USA oder weil wir leben in einer globalisierten Welt, also es ist nicht so, dass wir uns abschotten können. Ja, deswegen finde ich das sehr sinnvoll, dass es sowas schon gibt. Und wie gesagt, die Argumente dafür, ja, dass man wirklich Vertrauen und Akzeptanz auch schafft. Ja. Also man sieht, die DSGVO hat sicher einen gewissen Vertrauensbonus, bringt das jetzt auch für den AI-Act. Ja. Also man hat gesehen, wie sinnvoll diese Regelungen waren. Ja, und es ist auch für uns, es spricht immer für Europa, dass eben so verantwortungsvolle Innovationen gefördert werden, ja, wo der Fokus wirklich auf Qualität und Sicherheit ist, auf Datenqualität, auf Robustheit oder eben auf diese menschliche Aufsicht. Ja. Also man gibt das nicht aus der Hand, sondern man schaut wirklich darauf, dass der Mensch noch immer eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und es ist ja auch ein Wettbewerbsvorteil durch Ethik. Ja. Also ganz klar ist das ein Aspekt, der wichtig ist und Rechtssicherheit auch bietet. Und ja, wie gesagt, und es gibt ja auch im AI-Act selbst Unterstützungsmaßnahmen, die vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups helfen sollen oder die Einhaltung der Vorschriften erleichtern soll, ja, um das eben in einem sicheren Umfeld implementieren zu können. Ja. Also wie gesagt, ich würde sagen, langfristig ist der AI-Act eine Chance, ja. Weil, wie gesagt, wir könnten wirklich als Europa der Hub für vertrauenswürdige, sichere und ethische AI sein. Ja, das könnte uns wirklich einen Wettbewerbsvorteil auch schaffen. Und es zählt ja auch, es ist ja auch wichtig, dass die Unsicherheit, die bei den Bürgerinnen und Bürgern in Europa herrscht, eben durch den AI-Act die Fähigkeit aufbaut, Vertrauen zu schaffen. Ja, das könnte wirklich ein entscheidender Faktor sein. Und wenn ich daran denke, dass es auch in den USA schon Stimmen gibt, die sagen, hey, das mit der DSGVO war wirklich gut, ja, das hätten wir uns auch gern in einem oder anderen Bereich, dann glaube ich auch, dass der AI-Act eine ähnliche Funktion einnehmen kann.
Ich würde das unbedingt auch unterstreichen, lieber Alex. Das ist, ich persönlich, ich bin auch Unternehmer und ich sehe natürlich, dass durch den AI-Act einige Aufgaben auf uns zukommen. Aber weißt du, von der ganz positiven Seite her betrachtet, das macht bewusst, dass es da was Neues gibt. Es zwingt die Firmen zu einem gewissen Teil, sich auch mit AI auseinanderzusetzen. Und das finde ich ehrlich gesagt grundvernünftig, weil wenn ich daran denke, was mir heute die AI schon an Arbeiten abnimmt, wo ich früher noch da gesessen bin und das vielleicht auch gemacht hätte, heute automatisiere ich das oder unterstützt durch die AI, bin ich aber viel rascher. Und das hebt ja auch in den Unternehmen die Potenziale. Also allein dieser AI-Act, das zu kommunizieren, ins Training und in den Austausch mit den Mitarbeitern gehen zu müssen, hebt enorm viel an Möglichkeiten und bringt auch den Mitarbeitern einfach die Sichtweise Richtung AI näher. Und wenn die das dann auch im privaten Umfeld nutzen und das einfach mehr und mehr selbstverständlich wird letztlich, um diese ganzen Themen da auch zu verwenden, das hat aus meiner Sicht nicht, wie du gesagt hast, langfristig, sondern eigentlich schon fast kurzfristig einen großen Vorteil. Und Gott sei Dank haben wir 2025 und Gott sei Dank werden heute die Unternehmen gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich war vor über einem Jahr in Amerika mit meiner Tochter und wir haben uns dort angeschaut, wie die Amis mit dem Zeugs umgehen. Und die hatten damals schon viele Dinge, wo sie Hunds und Kunz auf der Straße über AI informiert haben, in einer Art und Weise, die A, ziemlich cool war, die sehr pushy in die Richtung war und die ja grundsätzlich auch gezeigt hat, wie weit wir in Europa da hinten gelegen sind. Und durch diese Diskussion, die dieser AI-Act bringt, schafft man Bewusstsein in den Unternehmen. Nämlich Leute, das müsst ihr euch anschauen und das ist wirklich so, ihr müsst euch das anschauen, weil es viele tolle Möglichkeiten auch gibt. Aber durch den AI-Act, durch diesen rechtlichen Rahmen vermeide ich auch Gefahren. Wo gehe ich vielleicht als Unternehmen zu stark in eine unethische Richtung oder mache einfach irgendwie einen Blödsinn? Also so gesehen, ich finde das zusammengefasst als eine sehr wertvolle Sache, auch wenn es jetzt mal vordergründig neben NIS 2 und DORA und allen anderen Normen, die uns gerade wieder mal so ins Haus flattern, die auch sinnvoll und auch gut sind, halt einfach das auch wieder eine zusätzliche Arbeit ist. Also zusammengefasst, ich glaube, da sind wir beide uns einig, das ist eine sinnvolle Sache und es ist auch notwendig und gut, das zu tun. Bevor wir vielleicht schließen, Alex, noch eine letzte Frage hätte ich. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das würde ich gerne unseren Streamerinnen und Streamern ans Herz legen im Zusammenhang? Etwas, das du noch sagen möchtest?
Ja, also wie gesagt, ich kann alles unterstreichen, was du jetzt gesagt hast. Man sollte das wirklich als Chance sehen. Ja, ich glaube, das wird unser aller Leben verändern. Und ich meine, ich weiß schon, natürlich lehrt uns die Geschichte, dass jede technologische oder wissenschaftliche Innovation das Potenzial hat, dass es nicht nur zum Nutzen der Menschen eingesetzt wird, ja, sondern immer wieder die Möglichkeit besteht, dass es auch Schaden anrichtet oder missbraucht wird. Ja. Also diese Dual-Use-Natur von Technologien, ja, dass sie sowohl positiv als auch negativ eingesetzt werden kann, die kennen wir ja aus unserer Geschichte. Also ob das jetzt die Kernenergie war, das Internet, die sozialen Medien, die Gentechnik, ja, selbst die Drohnen, die jetzt eine wichtige Rolle spielen, leider muss man sagen, bei unserer aktuellen Situation mit den Kriegsschauplätzen. Und da reiht sich ganz einfach auch die AI ein. Ja. Also die wird enorm wichtig werden für medizinische Diagnosen, für den Umweltschutz, für eine effizientere Produktion. Ja. Und natürlich, ja, es gibt sowas wie autonome Waffensysteme etc. Also es kann schon sein, dass das wieder mal negativ genutzt wird. Aber ich kann nur eins den Zuhörern vielleicht mitgeben, wenn ich mich jetzt genau erinnere, ich habe das einmal gelesen, gibt es in der Bibel das Zitat, fürchtet euch nicht, ja, beziehungsweise fürchtet dich nicht. Ich glaube, das gibt es über 300 Mal, ja, diese Aufforderung. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Credo für den Umgang mit AI, ja, weil die Auseinandersetzung mit AI ist unerlässlich, es kommt, es ist bereits da, es ist sehr, sehr schnell, die Entwicklung. Und es wird unser aller Leben nachhaltig verändern. Ja? Und dieser Paradigmenwechsel läuft längst. Ja? Also das ist gar nicht mehr aufzuhalten. Und es kommt viel schneller, als wir alle erwarten. Deswegen sollten wir wirklich nicht länger warten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es wird unser Leben in vielen Bereichen erleichtern. Und das sollten wir auch im Fokus nehmen. Und wir sollten die Vorteile, die uns AI bietet, wirklich sinnvoll und verantwortungsvoll nutzen. Dann wird es uns allen was bringen. Ja. Und dafür bietet eben dieser AI-Act auch die Rahmenbedingungen. Und deswegen bin ich ein wirklicher Befürworter der Regelungen.
Ja, guter Punkt. Fürchtet euch nicht. Das kann man sicher zusammenfassend so in den Raum stellen. Und beschäftigt euch damit. Das halte ich für wirklich gut. Dann, ja, lieber Alex, Dann herzlichen Dank. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Aufnahme angelangt. Lieber Alex, einmal danke für den netten Austausch und dir alles Gute.
Herzlichen Dank. Alles Gute auch.
Ja, und für alle, die unseren Podcast hören, wie ihr wisst, des Podcasters Lohn sind Feedbacks, gerne in Form von 5-Sterne-Bewertungen beim Streaming-Provider eurer Wahl. Und wenn ihr Themenwünsche an uns habt oder weitere Hinweise haben wollt zu dem, was wir heute geplaudert haben, zum AI-Act, dann bitte gerne um Kontaktaufnahme und Details dazu. Und auch zu dem heutigen Recording findet ihr in unseren Shownotes. Alles Liebe, euer Waxi.
Der IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis Group GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Alexander Weichselberger und Alexander Lewisch.